Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Udo Seelhofer
und Christoph Tiernbacher.
Am 1. Juli ist das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten, das für Betroffene und Angehörige einige Änderungen bringt. Dabei stellt sich die Frage, wie genau schauen diese Änderungen jetzt eigentlich aus? Da diskutieren wir mit Birgit Meinhardt-Schiebel, Präsidentin der Interessensgemeinschaft für pflegende Angehörige und außerdem Sprecherin der Grünen Wien für Gesundheit, Pflege, Generationen, Menschen mit Behinderung und Europa. Unser zweiter Gast ist Albert Brandstätter, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates und Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich. Grüß Gott. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was waren denn aus Ihrer beider Sicht denn die größten Schwachpunkte am bisherigen Sachwalterschaftsrecht?
Ich glaube, das bisherige Sachwalterrecht hat vor allem viel zu wenig Rücksicht genommen auf die Autonomie der betroffenen Menschen und die Möglichkeiten, selbst Entscheidungen zu treffen. Wir haben das auch immer wieder von Menschen mit einer Behinderung gehört oder einer Beeinträchtigung. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ja auch dann Sachwalterschaften für Menschen mit einer Demenz ausgesprochen wurden etc., die sich wirklich nicht selbst vertreten konnten, aber die pflegenden Angehörigen zu wenig Chance gehabt haben, hier auch Stellung zu nehmen und etwas zu übernehmen. Das ist die eine Seite. Und das zweite war ja immer ein Kritikpunkt, dass eben natürlich dann Notare oder Anwälte eine Reihe von Klienten gehabt haben, nämlich sehr, sehr viele und eigentlich sich überhaupt nicht um die einzelnen Personen kümmern konnten oder auch nicht kümmern wollten. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, weshalb man dieses Gesetz einmal überarbeitet hat. Ich kann kurz dazu sagen, ich war auch in diesem Gesetzfindungsprozess eingebunden mit betroffenen Menschen und habe das wirklich großartig gefunden, wie das entwickelt wurde. Also es war völlig neu, dass die betroffenen Menschen einfach dabei sind und sagen können, was ihnen wichtig ist und wie das dann eingebunden wird. Und ich glaube, wenn man Gesetze so machen würde, würde vieles besser aussehen.
Wie lange hat dieser Gesetzeswerdungsprozess gedauert? Weil dass es eine Änderung gibt oder geben wird, hat sich ja schon seit ein paar Jahren abgezeichnet. Bis es dann schlussendlich soweit war, gab es dann doch ein zähes Ringen auch rund um die Finanzierung. Wie lange dauert sowas, bis aus einem Plan ein Gesetz wird?
Der Anstoß für die Gesetzesveränderung oder für diesen Gesetzwerdungsprozess wurde in meinen Augen 2013 gegeben durch die sogenannte Staatenprüfung. Staatenprüfung bedeutet, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention überprüft wird, und zwar von einer Kommission in Genf. Und dort wurde unter anderem, unter vielen anderen Punkten, das Sachwalterrecht kritisiert, weil es einfach ein klassisches Stellvertretungsrecht war. Das heißt, eigentlich einen starken Gegensatz zur Selbstbestimmung darstellt. Einerseits die Selbstbestimmung, andererseits eine Fremdbestimmung. Sachwalterrecht war stark fremdbestimmt, war wenig partizipativ und hatte genau die Schwachpunkte, die Birgit Meinhardt-Schieber schon aufgezeigt hat, um so einem Beispiel vielleicht auch zu verdeutlichen. Ich habe jetzt gerade von einem Fall gelesen, eine junge Frau hat ein Handy gehabt, musste das aber vor ihrem Sachwalter verstecken, weil er einfach auf alle einzelnen Lebensbetätigungen von ihr Zugriff hatte. Sie hat dann ihr Handy versteckt, hat dann mit diesem versteckten Handy die Volksanwaltschaft angerufen, die dann den Fall kontrolliert hat. Dieser Anwalt hatte 55 Klientinnen und. Das heißt, Menschen wurden in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Es war ein Zugriff auf alle Lebensbereiche und teilweise unbeschränkt lange gültig. Ja. Das sind so drei von mehreren Problemen da gewesen, wo die Regierung und die zuständigen Justizbeamten einfach erkannt haben, so kann das nicht weitergehen. Und dann haben sie einfach den Grundsatz, nichts über uns, ohne uns, den die internationale Selbstvertreterbewegung immer schon geäußert hat, ernst genommen und haben dann in einem dreijährigen Prozess, würde ich meinen, dann wirklich von Anfang an Menschen mit Behinderung, und zwar jeglicher Art von Beeinträchtigung, einbezogen.
Eines der Probleme, wenn ich es richtig rekapitulieren kann, war ja auch, dass sich die Bezahlung des Sachwalters zum Teil nach dem Vermögen des Besachwalters richtete. Das heißt, der Sachwalter hatte Interesse, Vermögen zu vergrößern. Und der Betroffene hat gesagt, mir bleibt aber nichts über, ich hätte gerne ein neues Paar Schuh, um es überspitzt zu formulieren. Hat man dieses Dilemma jetzt gelöst oder ist das nach wie vor ein Damoklesschwert?
In meinen Augen wird diese Problematik relativ gut gelöst, weil einfach von vornherein der Grundsatz des Rechts festgeschrieben wird, dass die Selbstbestimmung in den Vordergrund gestellt wird. Ja, und es gibt so einen zentralen Paragraphen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, wo das eingespeist wurde, das Erwachsenenschutzgesetz, ist der Paragraph 239, und dort heißt es einfach, es ist Sorge zu tragen, dass die Personen möglichst selbstständig, erforderlichenfalls mit entsprechender Unterstützung, ihre Angelegenheiten selbst besorgen können. Das ist der zentrale Grundsatz, dem alles andere untergeordnet wird, egal welche Maßnahme dann ergriffen wird. Und dann wird das in dem neuen Rechtskonstrukt, gibt es einfach vier Säulen von einer möglichen Unterstützung. Das eine ist eben eine Vorsorgevollmacht, die es ja bisher auch schon gegeben hat. Und das kann ja eine Person machen, wenn sie einfach nur voll entscheidungsfähig ist. Das zweite ist dann ein neues Konstrukt, das ist eine gewählte Erwachsenenvertretung. Das heißt, ich kann dann Personen meines Vertrauens, das kann eine Freundin oder ein Freund sein, das können Angehörige sein, das können Leute aus meinem Lebensumfeld sein, die kann ich benennen, um mir dann zu jetzt schon oder zu einem späteren Zeitpunkt helfen bei verschiedenen Tätigkeiten. Also wenn ich den Eindruck habe, ich kann bestimmte Dinge nicht machen, da brauche ich Unterstützung, dann benenne ich Personen meines Vertrauens, die das machen können. Wenn es das nicht gibt, gibt es dann das, was früher Angehörigenvertretung geheißen hat, das ist die gesetzliche Erwachsenenvertretung. Das wurde jetzt noch ausgeweitet, zum Beispiel auch auf Geschwister oder auf Nichten und Ähnliches. Da können Verwandte mir helfen. Und dann als Ultima Ratio, das heißt als letzte Möglichkeit, gibt es dann die gerichtliche Erwachsenenvertretung, aber nur für sehr bestimmte Wirkfelder. Das heißt, wenn ich mit Finanzen nicht umgehen kann, da wird eine Person vielleicht festgelegt, um mir bei meinen Finanzen zu helfen. Wenn ich mit anderen Dingen nicht gut umgehen kann, wird eine andere Person festgelegt. Da gibt es, also es wird sehr genau festgelegt, wo ich eine Unterstützung brauche, und das auch nur auf maximal 3 Jahre, dann wird das wieder überprüft. Und das ist immer ganz grundsätzlich wichtig, dass das immer zeitlich befristet wird. Und dadurch komme ich nicht in so furchtbare Abhängigkeiten, wie es früher mal war, wo dann Menschen, wenn sie einen Fernseher haben wollten, betteln mussten beim Sachwalter, bitte, bitte darf ich. Und der hat gesagt, na danke, brauchst eh nicht, oder der alte funktioniert eh noch gut genug, weil er natürlich auf den Vermögensstand unter Umständen geschaut hat.
Wie hat man dieses Bezahlungsdilemma jetzt gelöst?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ja auch die Möglichkeit besteht, meine eigenen Angehörigen oder Freunde zu betrauen mit dieser Aufgabe und sagen kann, also die machen jetzt sozusagen meine Vertretung in finanziellen Fragen, dann ist das sicher ein anderes Verhältnis als mit einem Sachwalter, der ein anderes Interesse hat. Und wenn die sorgsam damit umgehen, was ich annehme, dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen zu meiner Mutter, zu meiner Tante, zu wem auch immer, ich hätte gern das, und dann schaut man gemeinsam. Die werden ja schon auch überprüft, ob sie das auch wirklich gut können und ob das funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Erneuerung des Gesetzes, dass man sich aussuchen kann, wer mich vertritt und nicht abhängig bin davon, dass mir jemand, außer in dem einen letzten Fall, dann zur Seite gestellt wird, mit dem ich dann weniger Möglichkeiten habe zu verhandeln. Also wenn ich heute ein Taschengeld brauche und ich kann es meinem Menschen sagen, der mir zur Verfügung steht und der mir weiterhilft, dann kann ich das mit dem ganz anders abhandeln.
Gibt es da eigentlich Möglichkeiten, im Nachschau zu halten, ob diese Angehörigen da dann auch wirklich sorgsam damit umgehen?
Es wird schon überprüft, ich glaube einmal jährlich wird es überprüft, über Gericht wird einmal so eine Einschau, glaube ich, gemacht, zu schauen, ob das alles ordentlich läuft und ob es kein Problem gibt, weil natürlich auch die pflegenden Angehörigen oder die Freunde überfordert sein könnten. Es kann ja sein, dass jemand sagt, oder es könnte auch jemand sein, dass er sagt, also, das ist mir jetzt zu viel geworden, das halte ich nicht mehr aus, ja, dann muss man halt einfach wechseln und schauen. Und deshalb gibt es auch die Clearingstellen, die ja im Vorfeld einmal schauen, wer übernimmt was und ist dieser Mensch auch in der Lage dazu. Und ich kann ja auch als gewählter Mensch dann sagen, es ist mir zu viel. Ich glaube, der wichtige Punkt wäre ja, wenn alle Menschen, da rede ich im Plural, eine Vorsorgevollmacht hätten und errichten würden, dann könnten sie das lange im Vorfeld schon machen und würden dann, wenn sie in so eine Situation geraten, eben nicht in diese Abhängigkeiten geraten.
Für wie wichtig erachten Sie denn das, schon im Vorfeld abzuklären?
Ich halte es für ganz wichtig. Ich versuche immer ganz, ganz vielen Menschen zu sagen, kannst du dir bitte vorher durch eine Vorsorgevollmacht, durch eine Patientenverfügung diese Bereiche deines Lebens abklären und auch festlegen, wer soll mich vertreten, wenn ich aus irgendeinem Grund einmal nicht mehr kann. Und ich glaube, behinderte Menschen sind quasi Vorreiter, weil sie über ihre eigene Entwicklungsgeschichte ja schon lange dafür gekämpft haben. Die anderen Menschen, die ja nicht eine Behinderung haben oder sich nicht eingeschränkt fühlen, glauben wir, das geht sie nichts an. Also ich habe auch eine Vorsorgevollmacht und ich habe das zum Beispiel mit meiner Internistin gemacht und mit einer Anwältin und meine Internistin hat am Schluss gesagt, wo kriegt man sowas? Ich habe das auch nicht. Und dann denke ich mir, das muss man so im Schneeballsystem weiterverbreiten.
Ich glaube, ein zweites ganz wichtiges Element neben der Vorsorgevollmacht, die wirklich für jede Person anzuraten ist, und ich nehme auch schon jede Woche vor, ich soll es endlich einmal machen, ist das, was wir in der Lebenshilfe und in Partnerorganisationen für Menschen mit Behinderungen anbieten bzw. promoten, dass sie es selbstständig auch machen, sogenannte Unterstützungskreise aufzubauen oder persönliche Zukunftsplanungen zu machen. Das ist eine Methode, die einfach für eine Art unterstützte Entscheidungsfindung, die das ermöglicht. Das heißt, ich wähle mir als behinderte Person, das kann ich aber genauso machen, was ich, wenn ich einmal mir überlege, was werde ich einmal machen, wenn ich in Pension gehe und ich kann mich jetzt noch hinsetzen und alleine grübeln oder ich kann das mit meiner Freundin begrübeln oder ich mache das mit einem Coach oder einem Therapeuten oder eine Möglichkeit, die wir ihm anbieten, ich suche mir Menschen, denen ich vertraue oder denen ich zutraue, dass sie mit mir gemeinsam gute Lösungen finden und setze mich mit denen zusammen in einem moderierten Prozess und erarbeite mir Zukunftsperspektiven. Und so ein Unterstützungskreis kann dann aber auch in Entscheidungssituationen gut helfen. Das wird sogar im Gesetz sogar an einem Punkt ganz ausdrücklich erwähnt, nämlich wenn es um medizinische Entscheidungen geht. Da wird sogar ausdrücklich die Methode eines Unterstützungskreises genannt. Aber grundsätzlich ist das für das Ganze ganz gut, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Gruppe von Personen, die grundsätzlich bereit ist, mich zu unterstützen bei Entscheidungen. Dann kann ich sagen, okay, aus denen kann ich dann auch gewählte Erwachsenenvertreter, gewählte Erwachsenenvertreterinnen aussuchen und sagen, okay, du bist für das, du hilfst mir in diesen Lebensbereichen, du hilfst mir bei jenen Lebensbereichen, du wirst später schauen, wenn es mir gesundheitlich ganz schlecht geht, du wirst mich da unterstützen, weil du bist da sachkundig oder so, nicht? Und das ist schon etwas, das sich auch jeder Mensch irgendwie überlegen könnte.
Wie genau hilft denn die Lebenshilfe da, solche Vertrauenspersonen zu finden? Wie konkret läuft das ab?
Das ist ganz verschieden, wie die einzelnen Landesorganisationen agieren. Es wird in den meisten Organisationen persönliche Zukunftsplanung oder eine ähnlich gelagerte Methode angewandt. Meistens ist der schwierigste Punkt eben den Unterstützungskreis zu finden. Ja, weil gerade der Mensch mit intellektuellen Behinderungen sehr häufig in der Sonderschule waren, kennen sie ganz anders stark Menschen mit Behinderungen und wenig andere Personen außerhalb dieses Lebenskreises. Das heißt, eine ganz wichtige Rolle ist es auch, Menschen zu finden, die Nachbarn sind, die Freunde sind, die einfach Kompetenzen mitbringen. Und wenn dieser Kreis besteht, dann wird in der Regel mit einer besonders geschulten Person, die das moderiert, in verschiedenen Methoden einfach erarbeitet, was sind überhaupt meine Träume, was sind meine Visionen, was traue ich mir zu und was will ich wirklich auch machen. Das wird dann besonders bei wichtigen Entscheidungen gemacht, wenn man zum Beispiel überlegt, jetzt ziehe ich von den Eltern aus, wo will ich denn hin? Will ich in einen Standort der Lebenshilfe wohnen oder in einer Wohngemeinschaft oder will ich in eine betreute Wohnung gehen oder will ich in einer Werkstatt arbeiten oder will ich ganz was anderes suchen? Also wenn ich mich entscheiden muss. Und dafür ist diese Methode sehr gut und wir empfehlen auch, diese Form eines Unterstützungskreises auch im Bereich des Erwachsenenschutzgesetzes anzuwenden. Das muss jetzt nicht von der Lebenshilfe geschehen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich meine sogar, dass es meistens eher unabhängig von der Lebenshilfe geschehen sollte. Problem ist nur, dass diese Formen dann in den Finanzierungen der Länder noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt, es wäre wichtig, dass man solche Unterstützungsformen für das Erwachsenenschutzgesetz auch in die Leistungskataloge der Länder aufnimmt. Denn im Moment ist sozusagen nur die Basis garantiert, nämlich der Clearing-Prozess. Da haben wir uns ja am Anfang dieses Jahres sehr verkämpft, dass das von den Finanzen gedeckt wird. Die Gerichte werden vermutlich knapp das Auslangen finden, aber alles, was darüber hinausgeht an Unterstützungsmethoden, kommt überhaupt nicht vor in den Leistungskatalogen der Länder oder des Bundes. Und da, denke ich, muss noch in Zukunft auch nachgebessert werden.
Blasen Sie ein Stück weit ins selbe Horn wie Martin Ladstätter, der sagt, das neue Gesetz ist toll, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und in 5, 6, 10 Jahren werden wir noch einen zweiten machen und so Dinge wie unterstützte Entscheidungsfindung sollten einfach forciert werden. Aber ich würde jetzt gern einen Schritt zurück machen. No? Wenn ich jetzt besachwaltet bin, jetzt gilt das neue Gesetz seit 1. Juli, was ändert sich denn für mich? Wird aus meiner Sachwalterschaft automatisch eine der 4 Formen nach dem neuen Erwachsenenschutzgesetz oder muss ich da was tun?
Also zunächst mal bleibt, wenn Sie besachwaltet sind, bleiben Sie weiterhin besachwaltet. Nur ist es dann halt eine gerichtliche Erwachsenenvertretung. Da gibt es dann eine Frist bis 2024, wenn ich das jetzt genau im Kopf habe. Das heißt, es ist eine Übergangsfrist also bis Ende 2023, also 5 Jahre circa eine Übergangsfrist. Dann muss das auf jeden Fall neu festgesetzt werden. Wenn allerdings in dieser Zeit die Person, die besachwaltet wird, das Gericht anruft und sagt, ich will eine Änderung haben, dann fängt der ganze Clearing-Prozess an. Dasselbe gilt auch für die anderen Formen der Unterstützung. Das heißt, meine Vorsorgevollmacht gilt natürlich weiterhin, meine Angehörigenvertretung gilt weiterhin, außer ich beantrage eine Veränderung. Ja, dann fängt das jetzt sozusagen das neue Gesetz voll zu greifen an. Dann mache ich einen Clearing-Prozess, gehe ich zu den Erwachsenenschutzvereinen und mache dort ein Clearing und dann wird genau geschaut, was meine Bedarfe sind und so weiter. Das macht auch Sinn, dass es eine Übergangszeit gibt, aber wenn jetzt an alle, ich glaube 60.000 Personen, die besachwaltet sind, sozusagen sofort alle in den Clearing-Prozess einsteigen würden, das wäre eine völlige Überforderung der Erwachsenenschutzvereine oder der Gerichte. Da ist es besser, jetzt eine Übergangsfrist oder Übergangsphase einzuhalten und dann aber sehr sorgsam und sehr achtsam zu schauen, was passt für jede Person.
Das heißt, ein Überführen Schritt für Schritt in die neuen gesetzlichen Bestimmungen ist das, wofür genau. Sie plädieren.
Also, genau. ob seit vorgestern, hat sich vermutlich noch ganz wenig für die einzelnen Personen verändert, vermutlich noch gar nichts. Aber jeder, der jetzt natürlich sagt, ich brauche eine Unterstützung oder wo Angehörige meinen, die Person braucht eine Unterstützung, für die gilt natürlich das neue Gesetz und dann fängt der Clearing-Prozess an, nicht?
Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es doch nach einer gewissen Zeit eine Evaluierung gibt, wie es ja bei allen Gesetzen auch so ist, aber dass man halt auch mitdenkt, dass dieses Gesetz jetzt sozusagen für alle gilt. Also nicht nur für Menschen mit einer Behinderung, sondern auch für älter werdende Menschen, weil die ja auch oft in die Sachwalterschaft hineingekommen sind. Und da gab es auch oft keine Entscheidungsfindung. Da gab es keine Unterstützung, dass Menschen sich darauf vorbereiten können, wenn es dann zum Beispiel geht, gehe ich in eine stationäre Pflege, ja oder nein. Da ist man meistens sich selbst überlassen gewesen und ist dann in die Situation gekommen, dass man eigentlich seine Selbstständigkeit aufgegeben hat und dann keine Möglichkeit mehr gehabt hat, wieder herauszukommen aus der ganzen Situation. Und ich glaube, genau solche Unterstützungskreise braucht es über alle Generationen. Es braucht es nicht nur für einen bestimmten Kreis, der davon betroffen werden, dass sie dem Erwachsenenschutzgesetz, dass sie das brauchen und dass sie das auch nützen können. Und eigentlich, wir kennen ja das aus unseren Generationen, waren ja die Familienkonferenzen sowas ganz Wichtiges, wo man mal in den 70ern, 80ern begonnen hat. Wie ist denn das, wenn die Familie zusammensitzt und dann einmal gemeinsam Entscheidungen trifft und sagt, was wollen wir miteinander machen? Also ich glaube, man sollte das fortsetzen, man sollte es noch viel mehr hinaustragen, über die Clearingstellen hinaus, damit die Menschen wissen, diese Möglichkeiten gibt. Du hast das angesprochen, es wird immer eine Frage der Finanzierung sein, aber auch eine Frage des Denkens dazu.
Wir haben abgearbeitet, was bringt das neue Gesetz den Betroffenen, wenn man so will. Zweiter Teil, wie schaut denn das Ganze aus der Sicht des Angehörigen aus oder der Angehörigen? Mit welchen Fragestellungen tragen sich denn Mütter, Väter, Großeltern, Ehepartner von den Menschen, die vielleicht unter das neue Erwachsenenschutzgesetz fallen? Was sind denn da die Beweggründe, Fallstricke und Ängste, die die Leute bewegen?
Ich sage nur kurz was dazu und dann gebe ich es gern an den Albert weiter. Also allein schon bei der Vorsorgevollmacht ist es nicht sehr gescheit, wenn man jemanden nimmt als vorsorgebevollmächtigten Menschen, der gleich alt ist. Das ist nicht sehr vernünftig, weil wenn wir jetzt beide 70 sind und meine Partnerin, mein Partner übernimmt das, dann habe ich keine Möglichkeit, ich habe keine Garantie, wie lange dieser Mensch auch lebt. Also es ist immer klug zu schauen, wer ist denn in der nächsten Generation und vor allem, wem vertraue ich? Und das ist ein ganz wichtiger Fakt dabei, dass man auch das Gefühl hat, das ist ein Mensch, der mir auch zuhört, der mich ernst nimmt. Und auf der anderen Seite ist es für diejenigen, die es übernehmen, auch eine Belastung. Ganz ehrlich, ja, das ist auch eine Verantwortung, die ich übernehme. Und die muss man schon sehr genau überlegen, kann ich die tragen und für welchen Bereich kann ich es tragen? Gibt es irgendeinen Aspekt, wo ich sage, das möchte ich lieber nicht machen? Ich hatte eine Situation, dass mich eine ehemalige Freundin, die ich schon lange, lange nicht gesehen habe, angerufen hat und gesagt hat, ich habe eine Demenzdiagnose und würdest du bitte für mich jetzt die Vorsorgevollmacht übernehmen? Und habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Du brauchst professionelle Unterstützung und Hilfe, aber wir kennen uns kaum und ich kann nicht für dich die Vertrauensperson sein, die jetzt für deine Rechte eintritt. Und ich glaube, das muss man sich ganz genau überlegen. Man sagt so leicht, ja, ja, mache ich schon und überlegt sich aber nicht, welche Konsequenzen hat das für mich als diejenige, die eine Vertretung übernimmt.
Ich glaube, es ist auch immer wichtig, wenn bei der Auswahl der Unterstützung, die man benötigt, sofern man entscheidungsfähig ist. Also erstens einmal ist es wichtig, das früh genug anzugehen. Ja, wenn man, also gerade wenn man von einer Demenzdiagnose dann betroffen ist, wenn man zu lange wartet, ist man dann vielleicht auch nicht mehr in der Lage, das zu entscheiden. Ja, das heißt, besser, je früher, desto besser. Das ist grundsätzlich einmal sinnvoll. Das Zweite ist natürlich, es ist immer bei jeder Vertretungsregelung, ist es natürlich schon in irgendeiner Weise auch eine Aufgabe von Selbstbestimmung. Ich setze jemanden ein, der für mich handelt. Und da brauche ich großes Vertrauen. Es ist natürlich am besten ist die Vorsorgevollmacht, weil die mache ich im vollen Bewusstsein meiner geistigen Fähigkeiten und von dessen, was ich weiß und was ich entscheiden will. Alles andere wird dann sozusagen stufenweise problematisch, auch für mich selber und für mich persönlich, ja, und oder für die Personen, die mich unterstützen. Also das muss man sich, glaube ich, schon auch sehr gut überlegen, auch was man übernimmt, so wie es die Birgit auch gesagt hat. Ich will nicht alles übernehmen wollen. Und dann ist natürlich auch so, auf der einen Seite wird Verantwortung übernommen, auf der anderen Seite übergebe ich Verantwortung und begebe mich sozusagen unter den Schild der Verantwortung einer anderen Person. Im Bereich zum Beispiel Menschen mit intellektuellen Behinderungen gibt es einerseits die Stimmen von Angehörigen, die sagen, wir wissen am allerbesten, was unsere Kinder oder unsere Geschwister brauchen, weil wir haben sie ein Leben lang begleitet. Wir sind die super Experten für die Angelegenheiten dieser Person. Auf der anderen Seite ist dann die Problematik, ich lasse nicht los. Und die Kinder oder die Brüder oder die Schwester, die ich begleite, die sind dann von mir auch teilweise abhängig. Und das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Angehörige haben es auch dann oft einmal schon schwierig, auch mit der Forschung nach 3 Jahren untersucht das Gericht, ob ich das weiterhin machen soll. Das ist für Angehörige, glaube ich, nicht ganz einfach. Ich persönlich halte das für sinnvoll, auch wenn es aus der Lebenshilfe da durchaus auch kritische Anmerkungen gegeben hat. Ich finde, ja, nach 3 Jahren soll man schauen, ob das sinnvoll ist, ob es nicht auch eine andere Lösung gibt. Aber das sind so Grenzbereiche, wo man schon immer auch sehr genau hinschauen muss. Ich glaube, für Angehörige ist die sehr stark abgestufte Möglichkeit, wie man jemanden unterstützen kann, grundsätzlich was sehr, sehr Gutes. Weil einfach das Prinzip der Selbstbestimmung im Vordergrund steht. Auch für die Angehörigen selber ist das wichtig zu beachten. Es geht um die Person selbst. sei es, weil sie jetzt alt wird und nicht mehr so handlungsfähig wie früher, sei es, weil sie eine Beeinträchtigung hat von vornherein oder auch durchs Alter erworben. Ich glaube, das ist einfach eine sehr viel bessere Lösung, auch wenn man immer wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil Vertretung bedeutet Vertretung. Und noch nicht das, was die UN-Behindertenrechtskonvention in ihrer Vision oder in ihrer visionären Sprache sagt, es sollte eigentlich immer nur eine Unterstützung sein, nie eine Stellvertretung. Und da ist das Gesetz, wenn man so will, jetzt noch vorsichtig, weil wir es uns jetzt in manchen Punkten noch nicht vorstellen können, dass man hier Stellvertretung aufgibt.
Die Stellvertretung und die gesetzliche Regelung führen auch zu einer anderen Thematik hin. Besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass ich nur die Begrifflichkeiten austausche, also aus Besachwalterung mache ich Unterstützung nach dem Erwachsenenschutzgesetz mit allen damit verbundenen Problemen, die persönliche Assistenz fällt mir ein zum Beispiel, die man dann nicht bekommt, wenn man besachwaltert ist momentan. Wenn ich nur das Etikett austausche und die Geisteshaltung, die selber bleibt, ist das dann ein Gewinn? Und wenn nicht, was muss ich tun, dass sie wirklich nachhaltig gegenüber der Einstellung, gegenüber den Menschen, die Unterstützung brauchen, etwas ändert?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte dabei. Der eine ist ja, dass die jetzigen Sachwalter ja dem Erwachsenenschutzgesetz unterliegen, sozusagen. Das heißt, die können nicht so wie bisher agieren. Aber natürlich die zweite Seite ist dann wirklich, was hängt noch alles damit zusammen und was braucht es noch, um den Menschen wirklich diese Autonomie und diese Selbstständigkeit zu geben? Und was darf nicht womit verbunden werden? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also zum Beispiel gerade bei der persönlichen Assistenz oder ähnlichen Aspekten. Und das gilt aber auch natürlich für alle Generationen und nicht nur bei einer Behinderung. Ja. Gibt es da noch irgendetwas, was dann doch wieder nicht möglich ist? Und das muss man aber dann aufzeigen und auch in diesen Prozess einspeisen und dann wirklich noch einmal drüber schauen und sagen, das und das und das müssen wir nachbessern in dieser Gesetzeslage, damit dieser Mensch wirklich diese Autonomie auch hat.
Also es wäre natürlich ein Debakel, wenn sich in der Haltung nichts ändern würde und wenn das Gesetz sich jetzt ändert. Ja, das wäre, glaube ich, eine ganz große Niederlage. Ich glaube nicht, dass das eintreten wird, aber es besteht immer die Gefahr, dass sich überkommene Geisteshaltungen, tradierte Werthaltungen einfach weiterziehen. Ich glaube, in Alltagsverhalten wird sich dann einfach erweisen, ob eine Person, die erkennbar Schwierigkeiten hat mit bestimmten Verhaltensweisen, dann in der Bank einen Kredit kriegt und eine gute Beratung kriegt. Ich sage es einmal ganz so, weil Bankangestellte haben ja auch Haftungsverantwortung und die schauen dann schon sehr genau hin. Ich möchte das jetzt ganz ohne Häme sagen, aber sind sie dann wirklich in der Lage und willens und auch bereit, unter den neuen Voraussetzungen dieses Gesetzes dann Finanzverträge abzuschließen, auch im Beisein von Unterstützungspersonen? Dafür gibt es jetzt auch sogenannte Konsenspapiere, die vorbereitet werden. Es gibt jetzt ein Konsenspapier zum Beispiel mit den Heimträgern. Gerade in solchen Bereichen, wo es um Entscheidungen geht, die teilweise über Leben und Tod entscheiden, ist es ganz wichtig, dass alle beteiligten Gruppen genau wissen, was sind jetzt meine Rechte und was sind die Grenzen meiner Rechte. Wo kann ich nicht einfach drüber entscheiden, sondern wo muss ich dann halt unter Umständen das Gericht anrufen und um eine Entscheidung bitten und, und. Oder was mache ich, wenn da zwar ein Vertreter ist, sei es ein gesetzlicher Erwachsener, Vertreter oder ein Gewählter oder ein Gerichtlicher und der sagt, die Behandlung darf sein und der Patient sagt, na. Da muss ich einfach ganz genau wissen, was ich tue. In dem Fall gilt das Nein. Und das ist eine unglaubliche Verbesserung des Gesetzes, wo ganz klar ist, die Willensäußerung des Patienten oder der Patientin gilt. Und da muss halt das Gericht her und sagen, was Sache ist.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, denn wir müssen uns jetzt langsam mit dem Ende der heutigen Sendung auseinandersetzen. Ich sage danke, dass Sie bei uns waren, uns die wesentlichen Änderungen und die dahinterliegenden Motive ein Stück weit erläutert haben. Mehr zu dieser und anderen Sendungen gibt es wie immer auf freak-radio.at. An dieser Stelle auch einen Dank an unseren Techniker Gerhard Wald. Am Mikrofon verabschieden sich Christoph Dirnbacher
und Udo Seelhofer.